Datenanalysen mit Jupyter Notebooks. Im Prinzip habe ich dir jetzt alles gesagt, was ich dir zur Programmiersprache Python sagen wollte. Du weißt nun, wie man Python benutzt, weißt, was Funktionen sind, wie man sie erstellt und aufruft, und du kennst Details über Datentypen und sogar ein bisschen was über objektorientierte Programmierung. Aber vielleicht fragst du dich nun, und was mache ich jetzt damit? Weil mal ehrlich, was ist das Komplexeste, was wir in den bisherigen 3 Stunden dieses Hörbuchs programmiert haben? Eine Konsolenanwendung, in der man seinen Namen eingeben soll und dann wird man mit Hallo bla 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 begrüßt. Oder eine Anwendung, die den Text aus einer Datei ausgibt. Wow! Dabei können wir es natürlich nicht belassen. Daher will ich dir in diesem und in den nächsten Tracks Einblicke in alle möglichen Themen geben, um dir zu zeigen, was du mit Python so alles machen kannst. Von Data Science über Machine Learning bis zur Entwicklung von Web-Apps. Allerhand Anwendungsbeispiele, für die man Python oft einsetzt. Und dabei wirst du sehen, dass alles nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Klar, es wird ab jetzt etwas anspruchsvoller und vielleicht verstehst du auch nicht mehr alles direkt auf Anhieb, aber ich bin mir sicher, mit dem bisher gelernten Wissen aus diesem Hörbuch und ein bisschen Recherche und Ausprobieren wirst du schnell in der Lage sein, das, was jetzt kommt, umzusetzen. Das Wesentliche, was du jeweils immer tun musst, ist, du installierst dir mittels pip ein Modul, dann importierst du das Modul mittels Import Modulname und dann rufst du die darin enthaltenen Funktionen auf oder verwendest gewisse Klassen. Anfangen möchte ich mit dem beliebten Thema Datenanalysen. Warum beliebt? Weil Python dafür die Programmiersprache ist. Grafische Anwendungen und Web-Apps kannst du auch mit Java, C++ und Co. erstellen. Datenanalysen macht man in der Praxis sehr oft mit Python. Klar geht das auch mit anderen Programmiersprachen wie R oder Julia und oft kommt auch für Datenanalysen die Datenbanksprache SQL zum Einsatz. Kurzer Werbeeinspieler, Sprachkurs SQL, das Datenbanken-Hörbuch, jetzt überall, wo es Hörbücher gibt. Jetzt zurück zum Thema. Wenn man mit Python Datenanalysen macht, dann werden dazu oft Jupyter Notebooks verwendet. Damit kann man nämlich Python-Code interaktiv ausführen. Und darum soll es jetzt in diesem Kapitel gehen. Was sind Jupyter Notebooks? Dazu schauen wir uns erstmal an, wie wir bisher Python-Programme entwickelt haben. Wir haben in einem Editor, zum Beispiel in Visual Studio Code, Programmcode in eine .py-Datei reingeschrieben und diesen Programmcode dann ausgeführt. Einmal komplett von oben nach unten. Und danach haben wir dann gesehen, was das Programm macht und was es uns ausgibt. Jupyter Notebooks sind eine alternative Art, Python zu programmieren. Wenn du eine Jupyter Notebooks-Datei erstellst, dann hat die Endung .ipynb, ipynb. Das i steht für interaktiv, py für Python und nb für Notebook. Übrigens ist Jupyter ebenfalls eine Abkürzung und das steht für die 3 Programmiersprachen Julia, Python und R, mit denen man Jupyter Notebooks gerne verwendet. Es ist also nicht nur für Python geeignet. Aber wir verwenden hier natürlich Python. Also, wenn du dir eine ipynb-Datei anlegst, zum Beispiel mit Visual Studio Code, dann sieht das erstmal gar nicht so aus wie Programmcode, sondern eher wie eine Notizseite oder wie ein Word-Dokument. Du kannst in das Notebook sogar Text reinschreiben und dich mit Überschriften, Bullet-Point-Listen und so austoben und dir damit ein schönes Dokument erstellen. In Jupyter Notebooks verwendet man für Texte die sogenannte Markdown-Syntax. Wenn du zum Beispiel Hashtag Hallo schreibst und dann STRG Enter drückst, dann erzeugt er dir eine große Überschrift. 2 Rautezeichen ist eine etwas kleinere Überschrift. Schreibst du Text in Sternchen, dann ist er kursiv. Verwendest du 2 Sternchen, dann ist er fett. Ansonsten kannst du auch Links und Bilder einbauen. Gib einfach mal bei Google Markdown Cheat Sheet ein. Im Wesentlichen sind es nur ein 1000 Kommandos und damit kannst du dann das Wichtigste schon umsetzen. Diesen Markdown-Text, den schreibst du in deinem Jupyter Notebook in eine sogenannte Zelle. Stell dir eine Zelle so vor wie ein Kasten, in dem halt dein Text steht. Und wenn du mit einer Zelle fertig bist, dann kannst du darunter eine neue Zelle erstellen. Und der kann dann entweder wieder Markdown-Text beinhalten, dann wäre es aber langweilig, oder aber Python-Code. Du hast jetzt also ein Kästchen, in das du Python-Code reinschreiben kannst. A gleich 3, B gleich 5. Print in Klammern A plus B. Und jetzt wollen wir den Code mal ausführen. Jupyter Notebooks führt man in der Regel Zelle für Zelle aus. Bist du in einer Zelle drin, drücke STRG Enter und der darin stehende Code wird ausgeführt. Das Ergebnis bzw. die Ausgabe wird dann direkt unter der Zelle dargestellt. Und was ist jetzt daran so cool? Na, pass mal gut auf. Sagen wir mal, du hast eine riesige Datei, in der Sensordaten gespeichert sind. Und die willst du nun analysieren. Dann kannst du das in Jupyter Notebooks jetzt Schritt für Schritt interaktiv machen. Erstelle eine erste Zelle, in der du zunächst einfach mal nur den Inhalt der Datei in eine Variable schreibst. Nennen wir die Variable Data. Und dann kannst du am Ende von der Zelle noch len von Data ausgeben oder sowas, um einfach zu schauen, dass es geklappt hat und dass 517.000 Zeilen aus der Datei gelesen wurden. Fertig mit der Zelle. Und dann machst du eine neue Zelle auf und dort kannst du dann mit Data weiterarbeiten. Schritt für Schritt. Dass das Einlesen geklappt hat, weißt du ja. Jetzt kannst du dich in der nächsten Zelle darauf konzentrieren, Daten zu filtern oder sie in ein anderes Format umzuwandeln. Du siehst, ein großer Vorteil von Jupyter Notebooks ist, dass du nicht an einem großen Programm arbeitest, bei dem du schnell auch mal den Überblick verlieren kannst, sondern Schritt für Schritt an einer Zelle nach der anderen. Und jede Zelle erledigt für dich eine bestimmte Aufgabe und spuckt dir jeweils ein eigenes Ergebnis aus. Das Ergebnis, das wird dir direkt unter der Zelle angezeigt. Und in der nächsten Zelle kannst du dann damit weiterrechnen. Die Zellen, die bauen ja aufeinander auf. Ein weiterer Vorteil von Jupyter Notebooks ist, dass dieses Vorgehen auch Performance-Vorteile haben kann. Stell dir vor, die Daten, die du aus der Datei liest, die sind riesengroß. Und du lädst diese Daten nicht von deiner Festplatte, sondern aus dem Internet. Dann wäre es ja Quatsch, dass der, während du am Programmcode herum experimentierst, immer und immer wieder die Daten aufs Neue lädt. Das Laden der Daten erfolgt in Zelle 1. Fertig. Das ist nun abgeschlossen. Das Ergebnis liegt in der Variable Data und damit kannst du nun arbeiten. Hättest du statt Jupyter Notebooks zu verwenden ein ganz normales Python-Skript geschrieben, dann müsstest du, während du daran arbeitest und es immer zwischendurch ausprobierst, immer wieder alles von oben bis unten ausführen lassen. Das kann bei langdauernden Kommandos etwas nervig sein. Und noch ein dritter Vorteil? Jupyter Notebooks kann nicht nur Code, Markdown-Text und das Ergebnis von deinem Code darstellen, sondern auch Bilder und Diagramme. Ich werde dir später noch das Modul Matplotlib zeigen. Damit kannst du Liniendiagramme, Balkendiagramme und vieles mehr erzeugen. Jupyter Notebooks blendet dir diese Grafiken dann direkt unter der entsprechenden Codezelle ein. Super cool! Das waren jetzt super viele Vorteile von Jupyter Notebooks. Ich will dich aber auch direkt schon mal warnen, dass du sorgfältig damit arbeiten musst. Ich habe dir ja gesagt, dass du Zelle für Zelle einzeln programmieren kannst und jede Zelle auch einzeln ausführen kannst. Das macht es komfortabel, übersichtlich und performant. Gleichzeitig kann das aber auch mal sehr verwirrend sein. Warum klappt das hier gerade nicht? Ach so, weil ich oben die Zelle noch gar nicht ausgeführt habe. Hä? Warum kommt hier immer noch 0 raus? Ich habe das doch geändert. Ach so, weil diese andere Zelle vorher auch nochmal ausgeführt werden muss. Das kann manchmal richtig spaßig werden, glaub mir. Dir muss klar sein, dass Zellen voneinander abhängen. Und wenn du hier was änderst, ändert sich das dort nicht sofort, sondern erst, wenn du es auch dort nochmal ausführst. Ich wette, dir passieren da auch verwirrende Sachen, aber ich wette auch, dass du da schnell durchblicken wirst, wie du das löst. Vorhin habe ich dir ja auch gesagt, dass du mit STRG Enter den Code einer Zelle ausführen kannst. Jupyter Notebooks zeigt dir auch neben jeder Zelle einen Play-Button an, den du stattdessen drücken kannst. Und neben dem Play-Button gibt's auch noch einen Button für Führe alles oberhalb bis zu dieser Zelle aus. Oder einen für Führe alles ab dieser Zelle aus. Und natürlich gibt's auch noch den Button, der alle Zellen im kompletten Jupyter Notebook von oben bis unten ausführt. Und wenn auch das alles nicht hilft, dann starte einfach mal den Kernel neu. Das räumt die Variablen und Ausgaben nochmal komplett auf und dann kannst du nochmal alles ausführen lassen. Mit Kernel ist bei Jupyter Notebooks die Art gemeint, wie der Code in den Codezellen tatsächlich ausgeführt werden soll. Im Kernel steckt drin, mit welcher Programmiersprache du arbeitest, Python, Julia oder R oder irgendwas anderes, welche Python-Version, welche Python-Umgebung, mit welchen installierten Paketen und so weiter. Wenn du ein Jupyter Notebook ausführst, dann kannst du den Kernel auswählen und dann entsprechend damit arbeiten. Ich habe dir ja zu Beginn dieses Kapitels gesagt, dass du IPyNB-Dateien einfach mit Visual Studio Code öffnen, bearbeiten und ausführen kannst. Das ist in der Tat eines der einfachsten Wege, mit Jupyter Notebooks zu arbeiten. Und Visual Studio Code kennst du ja eh schon. In der Praxis arbeitet man mit Jupyter Notebooks aber meistens über den Webbrowser. Dazu wird Jupyter Notebook oder alternativ Jupyter Lite als Webanwendung installiert. Das bietet einige weitere Features, vor allem um interaktiv und auch im Team zu arbeiten. Wenn Jupyter Notebook dann auch noch auf einem leistungsstarken Server installiert ist, dann kannst du dich mit deinem Laptop einfach über den Browser verbinden und dein Python-Code wird dann auf dem leistungsstarken Rechner ausgeführt, statt lokal bei dir. Ich fasse nochmal kurz zusammen, wie du mit Jupyter Notebooks arbeitest. Erstelle die IPyNB-Dateien entweder direkt in Visual Studio Code oder in einer dedizierten Jupyter Notebook-Umgebung. Dann kannst du Zellen erstellen mit Markdown-Text und Zellen mit Python-Code. Drückst du Steuerung Enter, wird die Zelle ausgeführt und dir darunter das Ergebnis dargestellt. Übrigens, das Ergebnis einer Zelle kannst du natürlich wie gehabt mit Print ausgeben lassen. Du kannst aber auch einfach in die letzte Zeile einer Zelle direkt einen Variablennamen hinschreiben, zum Beispiel einfach Data und nicht Print in Klammern Data. Dann gibt dir Jupyter Notebooks den Inhalt der Variable als Ergebnis aus. In vielen Fällen stellt er dir das dann auch noch deutlich schöner dar, als er es mit Print gemacht hätte.